ist der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Gewaltschutz ganzheitlich denken, Istanbul-Konvention vollständig umsetzen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 30 Minuten vereinbart. Ich eröffne jetzt hiermit die Aussprache. Erste Rednerin in dieser Debatte ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Ole Schaus.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jede Frau, der Gewalt angetan wird, ist eine zu viel. Jeder Täter, der einer Frau Gewalt antut, gehört verurteilt. Jeder Täter, jeder. Diese Täter, übrigens mitten unter uns, üben Gewalt gegen Frauen aus, weil sie das Gefühl von Macht und Kontrolle wollen, weil sie mit einer Partnerin oder Frauen auf Augenhöhe nicht klarkommen. Ich sage es sehr klar, jede Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt ist eine Straftat. Es gibt keinerlei Rechtfertigung für Gewalt für niemanden. Und dennoch passiert sie jeden Tag. Selten auf der Straße, überwiegend hinter den geschlossenen Türen. Nur 10% der Partnerschaftsgewalt 2024 geschah außerhalb geschlossener Räume. Der gefährlichste Ort für Frauen ist ihr eigenes Zuhause, und das muss aufhören. Gewalttätige Männer in unserem Land gibt es schon immer. Vor über 40 Jahren wurden Frauenhäuser und Beratungsstellen gegründet. Gewalt von Männern ist ein Problem weltweit, und darauf macht der 25. November aufmerksam. Wir Grüne haben darum in dieser Woche diese Debatte aufgesetzt. Meine Damen und Herren, das Ignorieren von Gewalt gegen Frauen im sozialen Umfeld oder in Institutionen ist fatal. Dass es immer noch gängig ist, dass Frauen mit Kindern nach einer Trennung beim Sorge- und Umgangsrecht trotz Gewalterfahrungen dem Täter begegnen müssen, ist das Gegenteil von Gewaltschutz. Die Momente der Übergabe von Kindern sind gefährlich. Oft eskaliert die Gewalt. Hier passieren häufig Femizide. Und darum fordern wir Grüne Sie mit unserem breiten Antrag auf, wirksam zu handeln. Es braucht Tempo bei der Gesetzesreform im Sorge- und Umgangsrecht. Wenn die Ergebnisse der Dunkelfeld-Befragung Lesubia aufzeigen, dass weniger als 5% der Partnerschaftsgewalt angezeigt werden, läuft richtig was schief. Viele Betroffene zeigen die Gewalt nicht an, aus Angst und Scham. Darum sollte Gisèle Pelicots Satz "Die Scham muss die Seite wechseln" wegweisend werden. Die Verantwortung liegt bei denen, die Gewalt ausüben. Sie müssen konsequent zur Rechenschaft gezogen werden. Und Maßnahmen wie die elektronische Aufenthaltsüberwachung sind nur ein kleiner Teil davon. Es braucht umfassendere Maßnahmen zum Schutz von Frauen, als sie sie bisher angehen wollen. Verpflichtende Täterarbeit nach bundeseinheitlichem Standard muss ausgeweitet werden. Prävention und Aufklärung müssen stärker in den Fokus rücken, damit Gewalt gar nicht erst passiert. Wir wissen, dass wesentliche Indikatoren für Gewalt von Männern häufig strukturelle Belastungen wie Arbeitslosigkeit, finanzielle Unsicherheit, knapper Wohnraum oder psychische Belastungen sind und eine abwertende Sicht auf Frauen. Meine Damen und Herren, die Istanbul-Konvention ist der Kompass für einen ganzheitlichen Ansatz aus Prävention, Schutz, Strafverfolgung und politischer Koordination für den Kampf gegen Gewalt. Deswegen fordert unser Antrag die konsequente Umsetzung mit genügend Geld für die ressortübergreifende Koordinierungsstelle, und es braucht eine gesetzlich verankerte Berichterstatterstelle am DIMRE. Und es braucht verpflichtende Fortbildung für Polizei, Justiz, Jugendämter, Lehrkräfte für das Erkennen von und gutem Umgang mit häuslicher Gewalt. Und wenn unser Gewalthilfegesetz Wirkung tun soll, muss die Frauenministerin mit den Ländern und Kommunen jetzt unter Einbezug von Zivilgesellschaft am runden Tisch loslegen. Es wird Zeit. In allen Bereichen bestehen erhebliche Umsetzungslücken. Das betrifft vor allem die Schutzbedarfe vulnerabler Gruppen wie geflüchtete Frauen, Frauen mit Behinderungen oder queere Personen. Also, ich fordere Sie in der Regierung auf, worauf warten Sie noch? Vielen Dank.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist für die Unionsfraktion Anne König.
Sehr geehrte Verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, gerade in der Adventszeit gehen vermehrt Menschen wieder ins festliche Opernhaus oder ins Theater. Und dort auf den großen Bühnen begegnet uns ein Motiv, das so alt ist wie die Literatur selbst. Othello erwürgt Desdemona, Wojciech ersticht Marie, Ferdinand tötet in Schillers Kabale und Liebe seine Luise, alle jeweils aus Eifersucht ermordet. Wer durch den literarischen Kanon geht, stellt fest, in der klassischen Literatur wird statistisch 20-mal so häufig eine Frau von einem Mann getötet wie ein Mann von einer Frau. Das ist der Spiegel der Machtverhältnisse, aus denen diese Werke entstanden sind und die bis heute die traurige Realität sind. Aktuelle Zahlen offenbaren das ganze Ausmaß der Brutalität gegen Frauen. 187.000 Frauen und Mädchen wurden im vergangenen Jahr Opfer häuslicher Gewalt. 132 Frauen wurden 2024 von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Über 53.000 wurden Opfer sexueller Übergriffe. Und das sind nur die Fälle, von denen wir wissen. Viele schweigen aus Angst, aus Scham und aus Abhängigkeit. Dabei ist Gewalt gegen Frauen kein privates Familiendrama der anderen, das einen selbst nichts angeht. Nein, jeder Akt der Gewalt gegen eine Frau ist ein Angriff auf die Würde eines Menschen und damit ein Angriff auf den Kern unserer Werteordnung. Was ist zu tun, damit es erst gar nicht zu diesem Verbrechen kommt? Die Istanbul-Konvention und die Gewaltschutzrichtlinie geben die Richtung vor. Wir setzen das Gewalthilfegesetz nun um und entwickeln die Gewaltschutzstrategie des Bundes zu einem nationalen Aktionsplan fort, denn Gewaltfreiheit ist ein Menschenrecht. Unser Gewaltschutzgesetz schafft endlich jene Werkzeuge, die im Ernstfall Leben retten können. Elektronische Fußfesseln, die in Hochrisikofällen das Annäherungsverbot der Kontrolle unterwerfen. Präzise Warnsysteme, die Betroffene in Echtzeit alarmieren. Verpflichtende Antigewalttrainings, die nicht nur sanktionieren, sondern Verhalten verändern können. Wir haben noch viel vor. Die Verwendung von GPS-Trackern nehmen wir im Stalking-Paragraphen auf. Hersteller von Tracking-Apps sollen verpflichtet werden, das Einverständnis der Gerätebesitzer regelmäßig abzufragen. Und wir prüfen, inwieweit gefährliche Körperverletzung mittels einer Waffe oder eines Messers künftig als Verbrechen geahndet werden kann. Doch verschärfte Strafen greifen erst, nachdem etwas passiert ist. Vielen Betroffenen bleibt diese Zeit jedoch nicht. Genau hier zeigt sich die Bedeutung ausreichender und gut erreichbarer Frauenhausplätze, die unmittelbaren Schutz bieten. Allerdings sind Frauenhäuser heute schon überlastet, fast 12.000 Plätze fehlen. Der Bund investiert bis 2036 2,6 Milliarden Euro in neue Schutzräume. Ab 2032 gilt der Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung. Das ist wichtig und gut, aber es reicht nicht, denn meistens sind auch Kinder involviert. Deshalb lautet unsere klare Forderung, häusliche Gewalt muss endlich eindeutig als Kindeswohlgefährdung gelten, mit allen Konsequenzen im Sorge- und Umgangsrecht zulasten des Täters. Aber das alles darf uns noch nicht reichen. Wir sollten uns vielmehr die Frage stellen, warum sollen es immer die Opfer sein, die das eigene Zuhause verlassen müssen? Bevor Frauen gezwungen werden, auszuziehen, sollten Täter die gemeinsame Wohnung verlassen müssen. Und in schweren Gewaltfällen sollte nicht die Frau ins Frauenhaus müssen, sondern der Täter ins Täterhaus. Im Klartext, bei Gewalt gegen Frauen müssen strengere Strafvorschriften greifen, die den Frauenschläger verlässlich zur Verurteilung und in den Justizvollzug bringen. Genau in diesem Sinne haben wir als Unionsfraktion schon vor über einem Jahr einen umfassenden Antrag zum verbesserten Schutz vor Gewalt gegen Frauen vorgelegt. Dieser Antrag enthielt auch zentrale und notwendige strafrechtliche Verschärfungen. Wir haben damals Kernpunkte formuliert, wie bei Gruppenvergewaltigungen den Strafrahmen grundsätzlich zu erhöhen, insbesondere bei gemeinschaftlicher Tatbegehung, bei Vergewaltigung und bei Herbeiführung einer Schwangerschaft. Eine deutliche Strafverschärfung bei Stalking, insbesondere im digitalen Raum, härtere Sanktionen für Drohung und Nachstellung, die erweiterte Nutzung elektronischer Überwachung. Diese Maßnahmen wären schon damals notwendig gewesen. Dieser Antrag wurde von den Grünen aber abgelehnt. Das alles macht Ihren heutigen Antrag daher leider wenig glaubwürdig. Und es ist bemerkenswert, dass Sie auch bei einem weiteren zentralen Vorhaben für den Gewaltschutz für Frauen nicht mitgehen. Bis heute lehnen Sie das nordische Modell zur Eindämmung der Ausbeutung von Frauen in der Prostitution ab. Und das, obwohl es in mehreren europäischen Ländern nachweislich zu einem Rückgang von Gewalt, Menschenhandel und struktureller Abhängigkeit geführt hat. Denn das Modell eröffnet Frauen realistische Ausstiegsperspektiven und sanktioniert nur die, die es verdient haben, nämlich die Täter, die die Ausbeutungsmaschinerie am Laufen halten. Die empirische Bilanz ist eindeutig, und wer den Anspruch erhebt, Gewalt gegen Frauen wirksam zu bekämpfen, sollte diese Evidenz nicht länger übergehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für unsere Politik gilt, wir wollen Schutz, der wirkt. Wir wollen, dass in unserem Land Frauen ohne Angst leben können. Gewaltschutz ist kein Politikfeld unter vielen. Er ist eine Frage der Freiheit und der Menschenwürde. Er ist der Prüfstein dafür, ob unser Rechtsstaat sein Schutzversprechen einlöst. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gratulieren an dieser Stelle neben Anne König auch Ms. Barkan zu ihrem Geburtstag heute. Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist für die AfD-Fraktion Kerstin Cigotta.
Frau Präsidentin, anwesende Damen und Herren! Gewalt an Frauen und Mädchen zu verhindern und zu bekämpfen, muss uns allen eine Herzensangelegenheit sein. Aber nicht, wie es in dem Antrag der Grünen und auch der Istanbul-Konvention zum Ausdruck kommt, als ein Mittel zur Durchsetzung der Gleichstellungs- und Transideologie. Die Grünen geben vor, Frauen vor Gewalt schützen zu wollen. Die Grünen aber haben jedes Anrecht verwehrt, sich als Fürsprecher für Frauen zu machen. Das fängt schon damit an, dass die Grüninnen noch nicht einmal wissen, was eine Frau ist. Transfrauen sind Frauen, Punkt, sagte Ex-Ministerin Paus. Jeder, der sich ebenso fühlt, kann eine Frau sein. Damit machen sie Frauen unsichtbar und haben mehr Schaden für die Rechte der Frauen angerichtet als einige hundert Jahre Patriarchat. Und um es hier klipp und klar zu sagen, Transfrauen sind Männer, Ausrufezeichen. Ihr irres Selbstbestimmungsgesetz hat Frauen ihrer Schutzräume beraubt. Das alles ist anders als Gewaltschutz. Aber schauen wir uns nun genauer an, wie ernst es die Grünen mit dem Schutz von Frauen nehmen. Die Grünen haben hunderttausende Männer ins Land gelassen, für die Frauen nichts, aber auch gar nichts wert sind. Frauen und Mädchen sind dadurch freiwillig in Deutschland geworden. Schon kleine Mädchen verschwinden unter Kopftüchern, eines der sichtbarsten Zeichen für die Unterdrückung der Frau. Knapp 14.000 Frauen suchten 2024 Schutz in Frauenhäusern. Zwei Drittel davon haben einen Migrationshintergrund. Nicht umsonst kommt das Wort mehrsprachig mehrfach in Ihrem Antrag vor. Sie leugnen trotzdem weiter die Realität, und ich sage Ihnen auch warum. Weil Sie mitschuldig sind. Und ich sage Ihnen in aller Deutlichkeit, nur wer die Täter beim Namen nennt, hat das Recht, Gewaltschutz für Frauen zu fordern. Ausländische Mädchen werden mitten in Deutschland von ihren Eltern in Zwangsehen gedrängt. Zehntausende Frauen und Mädchen in Deutschland sind der Genitalverstümmelung zum Opfer gefallen. Zu alledem schweigen die Grünen. Und Sie alle hier schweigen, wenn im Namen der Rückkehr primitiver Frauenverachtung in unsere Gesellschaft Frauen vergewaltigt und ermordet werden. Das ist Ihre große Schuld. Die Grünen schreiben in ihrem Antrag, Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist ein Ausdruck ungleicher Machtverhältnisse und patriarchalischer Strukturen, die nach wie vor tief in unserer Gesellschaft verankert sind. Was für ein Unsinn! Seit 2015 importieren Sie diese patriarchalen Strukturen und machen sich damit mitschuldig an der Zerstörung von Frauenrechten in Deutschland. Und auch das BKA-Lagebild zur häuslichen Gewalt in Deutschland belegt deutlich, ausländische Männer schlagen ihre Frauen häufiger als oft. Der grüne Traum von Multikulti kennt eben nur Verlierer. Für Millionen von Frauen ist
Frau
der längst
Kollegin,
zum
es gibt
Albtraum
eine Zwischenfrage
geworden.
Aus der
nur
Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wollen Sie diese zulassen?
Nur wer die, wer die Täter
Frau
beim
Kollegin,
Namen
wollen Sie
hat
die
das
Zwischenfrage
Recht,
zulassen?
Für Frauen zu fordern. Jeder andere ist ein Heuchler. Gesagt. Und Sie von den Grünen sind die Größten unter Ihnen. Deutschland weiß es längst. Vielen Dank.
Damit lasse ich dann die kurze Intervention durch Frau Schaus zu. Wir haben uns darauf heute verständigt, dass dann, wenn jemand derart direkt angegangen wird, so wie das in dieser Rede der Fall ist, wir davon eine Ausnahme machen. Das haben wir im Ältestenrat besprochen. Ansonsten werde ich keine Zwischenfragen zulassen. Nachfolgende Redner der Grünen kommen an dieser Stelle nicht. Deshalb gebe ich der Fraktion hiermit auch das Wort. Es wäre nett, wenn Sie sich intern auch mal kurz schließen würden, wenn wir Dinge im Ältestenrat beschließen. Es würde nämlich manche Diskussion hier überflüssig machen. Vielen Dank.
Ja, Frau Abgeordnete, vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Zwischenfrage genehmigen. Und Frau Abgeordnete, ich bin ein bisschen erstaunt darüber, dass Sie, also erstaunt bin ich eigentlich nicht, dass Sie jetzt die Grünen uns die Vorwürfe machen, wir seien irgendwie an allem schuld, was Frauen in diesem Land irgendwie Schlechtes widerfährt. Was mich allerdings irritiert, also zwei Dinge, die mich irritieren, ist Gewalt gegen Frauen, ich habe das ja in meiner Rede gesagt, findet auch immer schon in diesem Land statt. Und Sie reduzieren das ja immer auf Migration oder Sie reduzieren das auf andere Dinge oder auf Transfrauen. Aber die Frage, was ist mit Frauen, die auch 1970, 1980, 1990 in Frauenhäuser gegangen sind? Wir wissen von den Fachgesprächen, die wir übrigens in unserem Fachausschuss, wo Sie anwesend waren, von den Fachberatungsstellen die Info gekriegt haben, dass es tatsächlich sehr, sehr vornehmlich deutsche Männer sind, die Gewalt ausüben. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist in der Tat, dass Sie sagen, dass die Migration der Grund ist, warum Frauen Gewalt angetan wird. Wir haben in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen sehr viele Zahlen, sehr viele Studien hier bekommen. Sie ignorieren komplett alle Erkenntnisse, die in diesen Studien dargestellt wurden und bauen ihr eigenes Weltbild. Ich sage Ihnen, Sie sind die Partei, die Frauen wirklich verunglimpfen in diesem Land und niemals schützen.
Ich habe Ihre Frage nicht gehört. Ich weiß jetzt erst gar nicht, worauf ich antworten soll. Aber ich nutze trotzdem die Gelegenheit, zu Ihren langen Ausführungen Stellung zu nehmen.
Vielleicht können wir auch mal zu Ende reden.
Ja. Wir hören jetzt der Fragestellerin, der Antwortenden zu.
Ich gebe Ihnen recht, Gewalt gegen Frauen hat es schon immer gegeben, leider. Nur seit 2015 nimmt niemand Stellung ein für die Frauen, die hier in Deutschland unterdrückt und vergewaltigt und ermordet werden. Und dafür sind Sie halt verantwortlich. Und da nützen auch alle Relativierungen nichts.
Nochmal zur Erläuterung für alle. Eine Kurzintervention bedeutet, dass man eine Intervention machen kann. Das kann man in einer Frage einbinden oder auch nicht. Das ist der Sinn und Zweck einer Kurzintervention. Es ist nicht zwingend eine Frage erforderlich. Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist die Kollegin Josefine Ortleb von der SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ein Frauenhaus ist von außen als solches nicht erkennbar. Es reiht sich ein in Straßenzüge und Wohnblöcke. Es ist unsichtbar. Die Unsichtbarkeit von Frauenhäusern rettet Leben. Aber die Schicksale der Frauen und Kinder in diesen Frauenhäusern, die dürfen niemals unsichtbar bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vorletzte Woche durfte ich in meinem Wahlkreis bei der Eröffnung eines Frauenhauses dabei sein. Dieser Besuch hat mir wirklich noch mal mit voller Wucht vor Augen geführt, was Gewalt gegen Frauen wirklich bedeutet. Nicht als abstrakt als Statistik, sondern als das, was es ist. Eine Bedrohung, eine tägliche Bedrohung für ungefähr 266.000 Menschen in diesem Land. schreckliche Realität jeden Tag für überwiegend Frauen und Kinder. Ich habe dort die Frauen getroffen, die aus ihrem Zuhause vor ihren Partnern vor Gewalt fliehen mussten. Aber ich habe dort auch die Menschen getroffen, die diesen Frauen die Türen öffnen, die sich jeden Tag dafür einsetzen, dass Opfer von Gewalt ein bisschen zur Ruhe kommen, die dafür sorgen, dass es ein Leben danach gibt. Und deswegen will ich von hier aus jetzt mal auch all den Mitarbeitenden in den Frauenhäusern in ganz Deutschland Danke sagen. Und Sie von der AfD sollten sich genau mit diesen Menschen mal unterhalten. Dann würden Sie verstehen, dass nicht die Grünen, dass nicht Transfrauen, dass nicht Migration das Problem sind, sondern genau das, patriarchale Strukturen, in denen Frauen etwas sind, was man besitzen kann. Und das sind Strukturen, die die AfD zementieren will und nicht so wie wir aufbrechen. Ich möchte natürlich auch den vielen Trägern und den Frauennotrufen der Frauenhauskoordinierung und den vielen weiteren Engagierten für ihre Arbeit danken. Ohne all diese Menschen wäre eine Umsetzung der Istanbul-Konvention nicht möglich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit die Türen weiter offen stehen, die Hilfetelefone besetzt sind, Beratung stattfinden kann, investieren wir als Koalition in Hilfestrukturen, in Prävention, in Frauenhäusern, eine bessere Zusammenarbeit der Behörden. Wir sorgen dafür, dass jede Frau in Deutschland den gleichen Zugang zu Schutz bekommt. Ich bin auch sehr dankbar für die Initiative von Stefanie Hubig für die bundesweite Einführung der elektronischen Fußfessel, genauso wie verpflichtende Antigewalttrainings. Ich habe keine Zeit mehr. Ich hätte gern noch was zu Sorge- und Umgangsrecht gesagt. Zum Abschluss möchte ich sagen, die Istanbul-Konvention ist nicht nur ein Vertrag. Sie ist unser politisches Versprechen für die, die Schutz brauchen, aber auch für die, die Schutz geben. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist Katrin Gebel für die Fraktion Die Linke.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Anwesende, jeden Tag ein Femizid in Deutschland, Jahr um Jahr steigt die Zahl an Fällen von Gewalt gegen Frauen. Und die Antwort der Bundesregierung auf diese Krise ist Mutlosigkeit, Halbherzigkeit und vor allem Planlosigkeit. Die im vergangenen Jahr verabschiedete Gesamtstrategie ist lückenhaft, und sie müsste dringend zu einem intersektionalen und langfristigen nationalen Aktionsplan weiterentwickelt werden. Und statt sich da mal ranzumachen, klammert man sich lieber an irgendwelche symbolischen Strafverschärfungen und traut sich an die wahren Ursachen nicht ran. Die Hütte brennt, und die Bundesregierung kommt mit einem Glas Wasser angerannt. Was soll das denn? Schlimmer noch. Es ist Ihr Herbst der Kaltherzigkeit, der Frauen in Armut und Abhängigkeit treibt und damit in die Gewalt. Da hilft auch kein Reförmchen hier und keine Fußfessel da, um diese Menschenverachtung wieder wettzumachen. Und was mich daran so ärgert, der Plan, den gäbe es doch schon. Die Istanbul-Konvention macht doch klare Vorgaben, wo man wirklich wirksam ansetzen könnte. Was wir aber bräuchten, wäre kein Glas Wasser, sondern Feuerlöscher, wie Fördermaßnahmen für die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen, wie ein Entgeltgleichheitsgesetz, ein Rückkehrrecht auf Vollzeit, Abschaffen des Ehegattensplittings. Denn wir wissen doch alle, dass diese Besteuerung alte Rollenbilder weiter zementiert. Wir brauchen eine Regulierung der Mietpreise natürlich. Wir als Linke hätten da einen Vorschlag. Ein Mietendeckel zum Beispiel, damit Frauen auch wieder schnell aus dem Frauenhaus ausziehen können, in ein neues Leben starten können, statt dort festzusitzen, weil sie sich die Miete für eine Wohnung für sie und ihre Kinder nicht leisten können. Außerdem verpflichtende Fortbildung für alle Berufsgruppen, die mit Gewaltbetroffenen in Kontakt kommen, insbesondere für FamilienrichterInnen. Besser noch, spezialisierte Gerichte im Umgang mit häuslicher Gewalt, so wie es in Spanien der Fall ist. Und ich möchte auch über die reden, die aus dem Gewaltschutz ausgeschlossen sind. Denn es haben eben nicht alle denselben Zugang. Geflüchtete Frauen, denen wird ein eher unabhängiges Aufenthaltsrecht verwehrt. Die Wohnsitzauflage und die Residenzpflicht verhindern, dass sie Schutz bekommen. Und liebe Leute, das können wir doch nicht länger hinnehmen. Und natürlich brauchen wir auch ein Paritätsgesetz und einen Gleichstellungscheck für Gesetze, denn es ist doch klar, dass Gewalt gegen Frauen auch etwas mit der ganz realen Machtverteilung in unserer Gesellschaft zu tun hat. Ich danke wirklich ganz herzlich der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen für das Einbringen dieses Antrags, vor allem, der wir ja in der letzten Legislatur auch quasi denselben Antrag schon eingebracht haben. Damals haben Sie den abgelehnt, aber wir dürfen ja alle dazulernen. Diese Konvention, das ist kein optionales Wohlfühlpapier, sie ist ein verbindlicher Vertrag, den wir ratifiziert haben. Ein Versprechen dafür, dass Frauen und benachteiligte Geschlechter in diesem Land frei von Gewalt leben können. Und es ist endlich Zeit, dass wir dieses Versprechen einhalten und die Konvention lückenlos umsetzen. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist für die Unionsfraktion Ellen Demuth.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In der Tat ist beim Thema Gewaltschutz für Frauen noch viel zu tun. Wir haben zwei Wochen vor Weihnachten, und wenn wir heute auf die bundesweite Seite für die Frauenhäuser blicken, ich habe das eben mal gemacht, dann ist, wenn man heute einen Frauenhausplatz sucht als Frau, sind genau 7 Angebote. Wenn man als alleinstehende Frau ohne Kinder heute einen Platz sucht, hat man 7 Frauenhäuser heute zur Auswahl von 347 Frauenhäusern, die wir eigentlich in Deutschland haben. Wir haben 7.800 Plätze, die Vorrednerinnen sprachen es ja schon an, und laut Istanbul-Konvention sollten es pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ungefähr 2,5 Plätze sein. Also sprechen wir über einen Platzbedarf, den wir noch schaffen müssen, insgesamt von 21.000 Plätzen. Uns fehlen 13.000 Plätze. Es gibt also viel zu tun. Die Grünen haben recht mit ihrem Antrag. Aber grundsätzlich ist zu sagen, es ist ein großer erster Schritt getan. Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit diesen Themen. Auf Landesebene war ich jahrelang dafür zuständig. Die Istanbul-Konvention ist seit 2018 in Kraft. Wir haben seitdem nicht geschafft, in den Ländern dafür zu sorgen, dass nur halbwegs die Ziele umgesetzt werden. Jetzt ist mit dem Gewalthilfegesetz am 28.02. hier in diesem Hause ein bundesweiter Rechtsrahmen geschaffen worden, der uns ein großes Stück voranbringt, der nämlich die Freiwilligkeit dieser Maßnahmen jetzt in verpflichtende staatliche Maßnahmen und eine Anerkennung der Gewalthilfe für Frauen auf allen Ebenen nun deutlich macht. Und das ist eine wunderbare Grundlage, damit die Länder nun agieren können. Frau Gebel, Sie sprachen an, hier sei noch nichts getan. Das ist nicht richtig. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass die Länder weiterhin für die Umsetzung zuständig sind, laut Grundgesetz, haben auch 2 linke Ministerinnen im Übrigen da Handhabe etwas für zu tun. Auch 5 grüne Ministerinnen und jede Menge SPD-Ministerinnen, wie ich erfreut gesehen habe, eine Ministerin der CSU ist auch dabei. Diese Ministerinnen können viel beschließen, und das haben sie auch getan. Ich habe mir das angeschaut auf der Gleichstellungs- und Frauenministerinnenkonferenz im Juni, haben die Frauen umfassende Beschlüsse getroffen. Die betreffen nicht nur den Gewaltschutz, der jetzt im Rahmen der Istanbul-Konvention dann auf allen Ländern flächendeckend umgesetzt wird, sondern auch die Themen, die Sie alle eben angesprochen haben. Ich habe es hier noch mal angestrichen, aber es ist so viel, Sie laden es am besten runter. Es geht zum Beispiel auch um eine in den Beruf bringende Hilfsmaßnahme für Frauen mit Migrationshintergrund. Es geht um Monitoring, es geht um Daten. Ich habe leider nicht mehr viel Zeit, aber Sie können es sich alles ansehen. All diese Themen, die Sie auch eben moniert haben, sind hier durch die Frauenministerinnenkonferenz, auch 2 linke Ministerinnen, wie gesagt, dabei auf dem Weg. Wir sind uns also hier größtenteils einig in diesem Haus. Bei Ihnen, liebe AfD, ich hatte Sie auch im Landtag da oft thematisch in der Sache. Da hat Frau Nieland, Kollegin von mir im Landtag Rheinland-Pfalz, jetzt ihre Kollegin im Bundestag hier gesprochen. Bei allen Haushaltsberatungen gab es immer Kürzungen durch die frauenpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion. Und wenn ich jetzt mit Sorge sehe, ich verfolge das schon seit 2011, seit 2011 gibt es in der Kriminalstatistik einen kontinuierlichen Anstieg. Das war weit vor der Flüchtlingskrise, mit Ausnahme von Corona, wo die Zahlen mal kurz runtergingen. Jetzt weiter bergauf. Alle Maßnahmen zu streichen und jetzt auch noch in Ihrem Jargon und in Ihren Medien von diesen Tradwives zu sprechen, die sich ihrem Mann zu unterwerfen haben, den Männern nicht zu widersprechen haben, die Sie jetzt überall auch im Internet propagieren, das ist genau der falsche Weg. Das ist die Strategie, auf die Sie fahren. Das an dieser Stelle dazu. Und ansonsten, glaube ich, meine Damen und Herren, haben wir hier eine große Einigkeit. Der Antrag der Grünen ist eigentlich nicht erforderlich, weil wir sind auf einem guten Weg. Und ich glaube, wir werden Hand in Hand in den nächsten Jahren bis 2032 der Rechtsanspruch greift, hier vieles Gutes auf den Weg bringen. Dankeschön.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist für die AfD-Fraktion Birgit Wessing.
Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Gäste. Demütigung, Vergewaltigung, Verletzung, Ermordung, das leugnet in diesem Haus hier niemand. Genitalverstümmelung, Kinderehen, Zwangsverheiratung in den Sommerferien im Ausland, Ehrenmorde, Übergriffe in Flüchtlingsunterkünften auf Frauen. Darüber sprechen Sie, meine Damen und Herren, allerdings nicht so gerne. Genauso wenig wie über eine ganz bestimmte Tätergruppe. Und deshalb übernehmen wir als Alternative für Deutschland den Teil, über den Sie sich seit über 10 Jahren ausschweigen. Die polizeiliche Kriminalstatistik liefert diesbezüglich eindeutige Zahlen. 35,4% sind nicht deutsche Tatverdächtige, darunter bei häuslicher Gewalt 37%, Tötungsdelikte 38,8%, Gruppenvergewaltigung 51%. Da sind die Einwanderungsstraftaten rausgerechnet. Da der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen allerdings an der Gesamtbevölkerung jedoch nur bei 14,8% liegt, kann man diese Zahlen noch umrechnen in die sogenannte Tatverdächtigenbelastungszahl, also wie viele Tatverdächtige auf 100.000 Einwohner diesen entsprechen. Ich wette, Sie kennen alle diese Zahlen, und Sie wollen sie einfach nicht wahrhaben. Und unter dieser Berechnung sehen die Zahlen wie folgt aus. Straftaten bei Deutschen bei 100.000 Einwohnern 1.879, bei Nichtdeutschen, halten Sie sich fest, möchte jemand schätzen, 5.091, bei den Afghanen 10.503, bei den Syrern 10.587, Gewaltkriminalität, Deutsche 163, Ukrainer 443, Syrer 1.740, Marokkaner 1.885. Diese tatverdächtigen Belastungszahl nichtdeutscher Männer sind doppelt so hoch, nichtdeutscher Männer sind doppelt so hoch wie die deutscher Männer. Und übrigens, Frau Schaus, die tatverdächtigen Belastungszahl nichtdeutscher Frauen ist ungefähr so groß wie die der deutschen Männer insgesamt. Frau Schaus, übrigens noch, trotz der vorliegenden Befunde erklären Sie bislang nicht, weshalb Sie den Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität immer wieder leugnen. Nur wer ehrlich mit diesen Zahlen, die nicht die AfD sich ausgedacht hat, umgeht, der kann diese Probleme erkennen, und nur der wird bereit sein, die Probleme auch tatsächlich zu lösen. Und wenn Sie diese Zahlen auch nicht hören wollen, lesen Sie den Bericht des Sterns von vor wenigen Tagen. Daran konnte man lesen, ich zitiere, überproportional häufig hatten laut Studie sowohl Täter als auch Opfer einen Migrationshintergrund bei Partnerschaftsdelikten. Zitat Ende. Meine Forderung, unsere Forderung, steigen Sie aus der Istanbul-Konvention aus. Investieren Sie jeden freigewordenen Euro in Grenzkontrollen, in Grenzsicherheit und Abschiebeflüge. Sorgen Sie dafür, dass jedes importierte mittelalterliche Frauenbild, das unsere Werte, Kultur und Rechtsstaat ablehnt, wieder abgeschoben wird. Sorgen Sie dafür, dass Kinderkopftücher in schulischen Einrichtungen verboten werden.
Frau Kollegin, die Redezeit ist abgelaufen.
Denn das ist die Vorstufe der Unterdrückung junger Mädchen. Helfen Sie ihnen, sich in Deutschland frei entfalten zu können, statt der patriarchalen Last auf ihren Schultern zu
unterliegen. Frau Kollegin, die Redezeit ist abgelaufen. Die abschließende Rednerin in dieser Debatte ist für die SPD-Fraktion Saskia Esken.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben wieder einmal erlebt, wie die AfD wirklich kein Thema auslässt, um ihren rassistischen Hass auszubreiten. Das ist nicht heute Abend unser Thema. Unser Thema sind Opfer, die Frauen sind. Unser Thema sind Täter, die Männer sind. Der gefährlichste Ort für Frauen und Mädchen ist nicht etwa die dunkle Ecke im Straßenbild, vor der wir von klein auf gewarnt werden. Der gefährlichste Ort, Ulle Schaus hat es gesagt, für Frauen und Männer ist der Ort, an dem wir uns die höchste Sicherheit wünschen. Und das ist das Zuhause. Und ich wünsche Ihnen, den Frauen, die hier reden für die AfD, allen, dass sie niemals ein Frauenhaus brauchen. Und allen anderen Frauen auch. Denn Gewalt gegen Frauen wird in den allermeisten Fällen von Partnern und Ex-Partnern verübt. Von Männern, die es nicht ertragen, wenn ihre Partnerin selbst über ihr Leben bestimmen will und womöglich die Beziehung beenden will. Und es sind Männer, die Frauen deshalb verprügeln, vergewaltigen oder töten.
Von Gewalt betroffene Frauen brauchen oft lange, um sich Hilfe zu suchen. Und wenn sie bereit sind, diesen großen Schritt zu tun, dann braucht es sichere Orte, die die Frauen aufnehmen. Und leider haben wir immer noch viel zu wenige Plätze in unseren Frauenhäusern. Und es wurde auch schon gesagt, dazu kommt eben, dass Betroffene oft länger im Frauenhaus bleiben, auch wenn sie für den Schritt in ein selbstständiges Leben eigentlich längst bereit wären, weil sie keine bezahlbare Wohnung finden, weil sie keine Arbeit finden, die auch einen Lebensunterhalt möglich macht. Auch die Verfügbarkeit bezahlbaren Wohnraums, auskömmliche Löhne, ergänzende Leistungen wie Wohngeld und Kinderzuschlag haben also direkten Einfluss darauf, wie viele Plätze frei sind in einem Frauenhaus. Anders gesagt, Baupolitik, Arbeits- und Sozialpolitik und vieles mehr ist eben auch Frauenpolitik, muss so gelesen werden und muss so umgesetzt werden. Und es war ein bedeutender letzter Akt der von Olaf Scholz geführten Regierung, mit den Stimmen der Unionsfraktion hier das Gewalthilfegesetz zu verabschieden. Und wir haben damit deutlich gemacht, dass wir Verantwortung übernehmen auf Bundesebene. Gleichzeitig verstehen wir diese Aufgabe eben auch als gemeinsame Aufgabe aller politischen Ebenen. Der Bund unterstützt Länder und Kommunen deshalb ab 2027 über 10 Jahre lang mit insgesamt 2,6 Milliarden Euro bei dem Ausbau des Auf- und Ausbau des Hilfssystems. Ab 27 sind die Länder in der Verantwortung, Beratung und Schutz sicherzustellen. Ab 32 gibt es dann den Rechtsanspruch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in diesem Koalitionsvertrag einige weitere Vorhaben vereinbart, die den Schutz von Frauen vor Gewalt, aber auch ihre Gleichstellung, ihre Selbstbestimmung zum Ziel haben. Klar, Papier ist geduldig, und deshalb müssen wir Frauen gemeinsam dafür sorgen, hier im Bundestag, dass diese Themen nicht über den Tisch rutschen, weder aus ideologischen Gründen noch aus Geldmangel. Vielen Dank.
Damit kommen wir zum Schluss in diesem Tagesordnungspunkt. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf der Drucksache 2803 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Wenn das nicht der Fall ist, dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 19.